Wenn ich aber eins zu bieten habe, dann merkt man schon, dass auch Führungskräfte, die anfänglich vielleicht kritisch gegenüber sind, ja, was will denn die HR da jetzt von mir, sobald sie den Mehrwert fürs eigene erkennen, dann durchaus öffnen.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitas und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitas und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, hallo, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, bei dem ich sofort dachte, das passt, weil er genau an der Schnittstelle arbeitet, wo viele noch diskutieren und er aber schon länger im Gestalten ist. Ich spreche heute mit Lukas Schreiner, Senior Vice President HR der Flughafen Wien Gruppe und verantwortlich für 5.500 Mitarbeitende in über 200 unterschiedlichen Berufen. Lukas, toll, dass du dir heute Zeit genommen hast, Freitagnachmittag, und dass du zu mir ins Studio gekommen bist, ins Online-Studio.
Servus, liebe Barbara, hallo.
Ja, wunderbar. Also, sein Weg startet ganz operativ. Am Check-in in der roten Uniform bei der Austrian Airlines, dann viele Jahre in der Airline-Welt, später über ein Jahrzehnt HR-Leitung in einem börsennotierten Handelsunternehmen. Da haben wir auch festgestellt, dass wir gemeinsame Bekannte oder einen gemeinsamen Bekannten haben, und heute dort angekommen, wo internationale Dynamik auf regionale Verantwortung trifft, am Flughafen Wien. Was ich ganz besonders spannend finde an Lukas, du verbindest juristische Klarheit mit echter People-Perspektive und hast eine sehr klare Haltung dazu, wenn es um die Rolle von HR zwischen Technologie, Verantwortung und Führung geht. Lieber Lukas, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ganz sicherlich in diesem kurzen Abspann und bei deiner ganz breiten Expertise. Was dürfen wir noch hinzufügen? Was dürfen unsere Zuhörende von dir noch wissen?
Alles, was du sagst, liebe Barbara, trifft zu und stimmt. Danke für die freundliche Begrüßung und das charmante Intro. Ein bisschen was mir wichtig ist beim eigenen Werdegang noch. Das klingt so aufs erste Hinhören nach einer ganz geradlinigen, klassischen HR-Karriere. War es und ist es aber ganz und gar nicht. Mir war jetzt in der Rückblende immer wieder vergönnt, so ein bisschen zickzack links und rechts vom klassischen HR-Trampelpfad unterwegs sein zu dürfen. Das heißt, ich habe dort, wo sich Möglichkeiten ergeben haben, auch immer wieder ein bisschen in andere Aufgaben und in andere Themenfelder hineinschnuppern und dort Erfahrungen sammeln dürfen. Mhm. Das ist mir wichtig, weil es auch ein bisschen so mein Grundverständnis von HR widerspiegelt, nicht den Tunnelblick zu haben, sondern auch das Business zu verstehen. Ich war zwischenzeitlich einmal verantwortlich für eine Vertriebsdivision, habe ein bisschen im Vertriebsinfrastrukturbereich was verantworten dürfen. Mir war immer wichtig, auch Kommunikation mitzunehmen, war in den operativen Bereichen unterwegs, auch mit Verantwortung. Mhm. Und das ergänzt so den HR-Weg sehr gut.
Ich glaube, das ist total wichtig, wirklich auch so ein breiteres Bild zu bekommen, wenn du hinterher das Thema Menschen gestalten, lernen und Entwicklung auch weitertreiben willst. Ja, jetzt hast du schon so ein paar Meilensteine gesagt und ich auch, aber sag mal die drei konkret, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Also was hatte ich?
Bin dir sehr froh, dass ich mich auf die Frage ein bisschen vorbereiten durfte, weil sie an sich eine schwere ist, so drei Meilensteine konkret herauszugreifen, geht ad hoc schwierig. Aber tatsächlich der erste, den ich nennen möchte, ist, ich habe nach der 5. Klasse Gymnasium mit 15 damals meinen ersten Sommerjob angetreten und habe dort in einer Kartonagendruckerei in der Schicht in der Produktion gearbeitet. Mhm. Und das doch als eher behütetes, in einem bürgerlichen Umfeld groß gewordenes Bürscherl, dort so direkt einzutauchen als allerersten Kontakt mit der Berufswelt in ein echtes Blue-Collar-Umfeld. mit wenig deutschen Muttersprachlern und doch einem raueren Umgangston, das war was, was mich am Anfang gefordert hat. Ich dann aber so begeistert davon war, hier in eine für mich vermeintlich andere Welt abzutauchen, dass ich die nächsten 4 Jahre dann jeden Sommer über gemacht habe. Und zwar nicht irgendwie aus Neugier oder Kuriosität, sondern weil ich der Überzeugung war, dort gibt es Dinge zu lernen, die man im Gymnasium nicht mitbekommt. Hat sich auch als bewahrheitet. Das ist so ein bisschen, ich würde es kulturelle Mehrsprachigkeit vielleicht nennen, die mir heute auch wichtig ist. Jetzt spricht man oft von der Ambidextrie und so weiter. Ja. Aber sich in unterschiedlichen Berufswelten zurechtzufinden, überall auch halbwegs, so glaube ich zumindest, für voll genommen zu werden, ist was ich mir früh aneignen konnte und was mir heute hilft. Zweiter Meilenstein vielleicht. Ich bin in ein Unternehmen gekommen, so viele waren es noch nicht, du hast das eh eingangs erwähnt, und bin dort begrüßt worden von einem Kollegen im dortigen Managementteam mit den Worten, naja, schön reden dürftest du können, aber ich sag dir gleich, das nützt nicht, bei uns musst du schon liefern und leisten auch.
Oh, wow.
Und das war am Anfang ein bisschen so mit dem Hintern ins Gesicht gefahren bekommen. Der Kollege hat aber recht behalten und das schönste Kompliment war dann 10 Jahre später zur Verabschiedung, wie er mir dann gesagt hat, kannst du dich erinnern, was ich dir zur Begrüßung mitgegeben habe? Kompliment, du hast geleistet und geliefert auch. Warum ist mir das wichtig? Weil es schon in meinem Arbeitsumfeld grundsätzlich jeder und jedem gut gehen soll, aber ich schon auch einen hohen Leistungsanspruch habe. Und das soll man nicht durch Schwätzen und Blöffen kaschieren. Blender mag ich nicht und habe auch an mich selber einen doch relativ hohen Leistungsanspruch. 3 Meilensteine, nach denen du mich gefragt hast.
Ja, genau.
Der dritte vielleicht, ich habe auch einmal in meinem beruflichen Fortkommen man würde sagen, vergiftetes Arbeitsumfeld wo kennengelernt. Und das nur um den Preis des eigenen Fortkommens oder vielleicht um ein ganz attraktives Gehalt auszuhalten, nö. Das ist was, wo man vielleicht als junger Berufseinsteiger verleitet ist, zu sagen, das halte ich aus, weil es passt die Gage oder das passt in meinen CV gut rein. Aber ich habe dort Gott sei Dank sehr schnell die Möglichkeit gehabt, das zu ändern. Und da gilt Love it, change it or leave it. Und auch das habe ich sehr früh einmal am eigenen Leib erfahren dürfen und ist mir jetzt auch wichtig, dass im Arbeitsumfeld grundsätzlich eine positive Grundstimmung und Grundeinstellung aller Beteiligten sein muss, sonst macht es keinen Spaß. Und da sind wir jetzt noch nicht einmal bei Positive Leadership oder Permalead oder so weiter, sondern einfach ganz nach Hausverstand, die Leute sollen grundsätzlich sich wohlfühlen, wenn sie in der Früh in die Arbeit kommen und sollen das im Kern gerne machen, was sie tun. Kann nicht jeder jeden Tag himmelhoch begeistert sein, das ist auch klar, bin ich auch nicht. Aber grundsätzlich dem gegenüber, was die Aufgabe ist, positiv gesinnt zu sein und mit den Leuten rund um sich herum auskommen zu können, das ist was auch ganz, ganz erfolgskritisch ist.
Genau. Ja, wir haben uns ja vor circa 2 Wochen in Stegersbach bei den Human Impact Days kennengelernt. Wir waren ja auch gemeinsam in einem dieser Workshops, wo es tatsächlich um toxische Führung ging. Und ich habe dann auch noch mein Beispiel gesagt, wie ich selber in einer toxischen Führung war und dann, weiß ich, aller Spartakus gewonnen habe, weil es halt darum ging, wer bleibt dann über. Aber es ist tatsächlich das, weil wir verbrennen wahnsinnig viel Energie. Es ist die Stimmung in der eigenen Abteilung schlecht. Und wir sehen aber, es passiert immer wieder, dass wir halt in toxische Umfelder gelangen. Und da ist es halt so wichtig, dass du gerade in dieser Rolle bist, wo du auch das die Erfahrung mitgebracht hast oder mitbringst und sagen, okay, so habe ich es mal erlebt. Und aber auch ganz klar sagst, das soll auf gar keinen Fall sein. Ja, also ich habe dann mit dir darüber gesprochen und mir gedacht, okay, den schnappe ich mir jetzt unbedingt für meinen Podcast, weil das ist ein Thema oder so wie du es lebst oder auch vorgestellt hast, das ist etwas, was unsere breite Zuhörerinnen oder Zuhörerschaft auch kennenlernen soll und damit auch mehr dich. Weil du sagst ja ganz klar, HR muss vom Umsetzen ins Mitgestalten kommen. Und wenn du da ganz ehrlich bist, was glaubst du denn, wo stehen wir denn da heute? Ist HR, also Human Resources, denn schon so weit, dass wir mitgestalten?
In vielen Organisationen zum Glück ja. Noch nicht überall so, aber die klassische alte Denkweise, wofür HR zuständig ist, ist das Umsetzen, das sind operative Aufgaben, das sind die Basics, die müssen funktionieren, das ist Lohn- und Gehaltsverrechnung, Vertragswesen, ein bisschen Administration, Zeitwirtschaft, alle diese eher technischen Dinge. Und dann gibt es ja in Wahrheit die Diskussion so über HR-Business-Partnering, die gibt es ja seit mehreren Jahrzehnten schon, wo es darum geht, dass HR in einer Organisation mehr und mehr eine gestaltende Rolle und eine beratende Rolle, eine unterstützende Rolle fürs restliche Business einnehmen soll, mehr und mehr. Der Weg dorthin ist ganz unterschiedlich, wie ich es erlebe, je nach Organisation. Und es gibt welche, die hier in der vollen Reinkultur schon so unterwegs sind, dass aus HR wirklich treibender Impuls fürs ganze Geschäft kommt. Mhm. Und es gibt natürlich andere Organisationen, die mehr noch in der alten Struktur unterwegs sind. Meine Überzeugung ist aber, dass HR nicht um unserer selbst willen, sondern als Unterstützung fürs Geschäft, fürs Line-Management hier in einer viel, viel gestalterischen Rolle auf den Plan treten muss. Mhm. Und da geht es jetzt nicht darum, Führungskräften in den anderen Funktionen deren Aufgaben und deren Geschäft zu erklären, wie sie es besser machen können, sondern dort, wo wir unsere Kernkompetenzen haben, nämlich im Thema Führung, im Thema Entwicklung von Mitarbeitenden, hier mit unserer Expertise zur Seite zu stehen, Impulse zu geben und letztlich damit auch zum Unternehmenserfolg beizutragen. Nicht um unserer selbst willen, sondern für einen gemeinsamen Erfolg.
Ja, und das ist halt so, wir müssen wahrscheinlich gedanklich auch trennen, was ist Payroll? Und das ist wirklich ein ganz anderer Bereich. Das ist Admin. Wo ist die Vertragsgestaltung? Auch das ist ein anderer Bereich. Und dann ist wirklich dieses, so wie du es auch beschreibst, also wirklich auf Augenhöhe Führungskräfte dabei zu unterstützen, zu begleiten, vielleicht auch zu coachen, wirklich das zu leisten, was sie dann auch in den Teams erbringen wollen oder was auch erwartet wird.
Ja, wobei ich es gar nicht, wenn ich ein Und dran setzen darf, ich würde es gar nicht so scharf trennen. Das ist natürlich klassisch, liegt auf der Hand zu sagen, das eine sind operative Aufgaben und das andere sind die mehr strategischen. Aber auch dort, wo wir als strategisch beraten, begleiten, Sparring-Partner sind, müssen die Basics passen und muss ich als HR auch Grundahnung haben von den administrativen Abläufen, von den Prozessen. Ja, ja. Also die Hygienefaktoren, die müssen schon funktionieren und die muss auch sattelfest sein drinnen, um darauf aufbauend dann strategisch, zukunftsorientiert, beratend arbeiten zu können. Mhm. Klar.
Ja, also ich hatte im letzten Jahr ein sehr spannendes Gespräch auch mit Maria Koller von Palfinger. Die sagt ganz klar, HR has to talk business. Also du hast das ja schon so in deiner ersten Erfahrung während des Gymnasiums gemacht, wo gesagt, ich gehe einfach mal ins Geschäft, ich rede die Sprache, ich weiß, welche Menschen dort arbeiten. Also die werden mich auch verstehen. Also ich werde da jetzt nicht irgendwie abgehoben reden, sodass sie praktisch noch einen Übersetzer brauchen, nur damit die mich überhaupt verstehen können, sondern we have to talk business, nicht jetzt nur sprachlich, sondern auch ein Verständnis zu dem, was tun wir denn überhaupt? Und würdest du sagen, manchmal ist HR auch wirklich selbst schuld, dass sie nicht mit am Tisch sitzen und dass ihr nicht am Tisch sitzt?
Na klar, also definitiv. Wenn ich hier nicht überzeugend echten Mehrwert bringe, dann ist es nur zu verständlich, dass meine Gesprächsgegenüber irgendwann auf meinen Input verzichten. Ja. Das heißt, zum einen, ich muss schon sattelfest sein in dem, was ich bringe. Ich muss auch echten Mehrwert in der Gesprächssituation mitbringen. Und der Mehrwert kann bestehen darin, konkrete Aufgabenstellungen gut zu beraten oder tatsächlich einen neuen, einen frischen Input reinzubringen. Und wenn ich das nicht habe, klar, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich hier nicht für voll genommen werde.
Dass ich irgendwo am Katzentisch sitze, oder?
Ja, genau.
Ja, auf der einen Seite haben wir die eher klassisch BWL und Zahlen, Daten, Fakten Perspektive. Auf der anderen Seite viele, die stark aus der Psychologie kommen und sehr ja in die Menschenorientierung gehen. Und genau diese Sprache wird im Top-Management häufig noch nicht wirklich verstanden oder ernst genommen, weil dort oft stärker in Business-Logik, Wirkung und Kennzahlen gedacht wird.
Wir sind bei uns gerade dabei, die HR-Rolle in Richtung Business Partnering erst zu transformieren. Wir kommen aus einer operativen Vergangenheit und versuchen jetzt hier einen Mehrwert fürs Business zu bringen und haben dafür uns so in den ersten Versuchen ein bisschen über die, naja, doch eher distanzierte Reaktion der von uns betreuten Führungskräfte gewundert. Ja. Wir sind so voller Euphorie anmarschiert und haben an die Tür geklopft und gesagt, hallo, hier ist HR, was kann ich für dich tun? Und die Reaktion war dann, nee, das musst du mir sagen, wenn du kommst, was du für mich tun kannst. Und das war schon auch ein bisschen Lerneffekt, der uns zum Beispiel dazu gebracht hat, dass wir uns Schwerpunktthemen setzen und bewusst so für jedes Quartal etwa einen strategischen Schwerpunkt uns herausziehen, den wir auch wirklich vorbereiten und den wir als Angebot an die Führungskräfte mitnehmen, um hier nicht nur mit leeren Händen oder dem allgemeinen Bauchladen der HR-Instrumente anzutanzen, sondern auch konkret wirklich was mitzubringen. Das verlangt schon auch Vorbereitungsarbeit, Hirnschmalz und echte Vorbereitung. Ist es aber wert, auch wieder auf deine Frage zurückkommend, warum werden wir nicht für voll genommen manchmal als Personalerinnen und Personaler? Naja, wenn das Angebot kein attraktives ist, dann stellt sich auch die Sinnfrage. Wenn ich aber eins zu bieten habe, dann merkt man schon, dass auch Führungskräfte, die anfänglich vielleicht kritisch gegenüber sind, ja, was will denn die HR da jetzt von mir, sobald sie den Mehrwert fürs eigene erkennen, dann durchaus öffnen.
Ja, wir sind ja jetzt in dem Podcast Love to Lead. Wo es für mich vor anderthalb Jahren, als ich das gegründet habe, diesen Podcast mit Experten zu führen, auch wirklich darum geht, wie kann ich denn wirklich die Liebe zur Führung wieder aufwecken oder wie kann ich das aus unterschiedlichen Gesichtspunkten auch anschauen, ob das jetzt Selbstführung ist, One-on-One, Teamführung, aber auch das Thema, wie führe ich die Organisation und in der Organisation. Was bedeutet denn für dich Love to Lead? Wenn du das so anschaust, weil ihr führt ja auch als HR die Führungskräfte.
Ja.
Ja, ihr habt ja eine Führungsrolle, die einen gewissen Einfluss hat. Und ich denke mir, ja, wenn man halt dieses Thema sieht, ihr nehmt Menschen ja an die Hand, um praktisch etwas zu vermitteln, was zu zeigen, diesen Mehrwert zu schaffen, von dem du gerade gesprochen hast.
Ich würde es gerne trennen. Der zweite Teil ist der, den du gerade ansprichst, nämlich Love to Lead durch die HR-Brille in der HR-Funktion. Die zweite Dimension wäre, ich selber bin ja auch Führungskraft für meine Mitarbeitenden und das trennt sich ein Stück weit. Es ist nicht ganz deckungsgleich. Aber ja. HR als der große Ermöglicher und Unterstützer der Führungskräfte in deren Führungsarbeit muss für mich in all den Führungsthemen neben oder hinter der Führungskraft stehen, aber nicht davor. Was meine ich damit? Wie vorhin schon erwähnt, ich will nicht den Eindruck erwecken, wir wissen alles besser und wir sind so gescheit, sondern ich stelle mich neben dich oder hinter dich als meine betreute Führungskraft und flüstere dir ins Ohr, wo ich vielleicht einen Ansatz habe, wie du in deiner Rolle stärker wirken kannst, erfolgreicher sein kannst, in der Führung besser in die Wirkung kommst, weil wir da oder dort die Expertise und die Erfahrung haben, weil wir auch den Überblick im Unternehmen haben, wie es andere anlegen, was vielleicht die Kultur oder die Notwendigkeiten im Unternehmen bedingen, die man nur isoliert in dem Unternehmensbereich A so nicht wahrnehmen würde. Wir haben es aber vielleicht zwei Tage später im Bereich B gesehen und können hier ein bisschen die losen Enden zusammenführen und insgesamt den Führungskräften eine gewisse Sicherheit zu vermitteln, dass Führung auch Spaß machen kann. Und jetzt sind wir bei der Liebe, beim Love to Lead, weil ich schon erlebe, dass es nach wie vor vielen Führungskräften, die aus welchen Gründen auch immer in ihre Rolle hineingewachsen sind, in der Magengrube möglicherweise nicht immer nur das lustvollste Gefühl auslöst, wenn sie ans Thema Führung denken. Und hier zu unterstützen und zu sagen, es gibt Werkzeuge, es gibt Wege, es gibt Herangehensweisen, um auch unangenehme Situationen ins Positive zu drehen. Es gibt Werkzeuge und etablierte Methoden, um Spaß an Führung, an Führen und geführt werden zu empfinden, diese Liebe im täglichen Betrieb einfach zu befeuern und zu unterstützen. Das sehe ich schon auch als Kernaufgabe von HR. Ohne jetzt hier zu sehr ins Esoterische zu kommen. Immer mit dem Ziel, es muss dem Business und dem Ergebnis dienen.
Genau, da sind wir immer bei diesen KPIs, die ja doch irgendwo messen müssen, auch wenn es ganz nicht so einfach ist wie im Vertrieb. Aber trotz alledem, es hat eine Richtung und es ist nicht Esoterik. Ja, und du hattest das vorhin auch gesagt, so einen Ansatz gemacht von, wie kann ich denn aus der Rolle des HR-Business-Partners heraus steuern bzw. führen? Gibt es da das ein oder andere Beispiel, was du mit uns teilen möchtest?
Gern. Also wir haben in Wahrheit so drei Stoßrichtungen, die ich auch mit meinem Team hier im HR Business Partnering ganz gern bespreche. Das eine ist, fakten- und evidenzbasierte Entscheidungen zu unterstützen. Das ist jetzt so wieder ein bisschen der Brückenschlag. Wir haben es vorher gesagt, ich möchte nicht strikt trennen, hier sind die administrativen Themen und dort die strategischen, sondern administratives, wenn es hier auch wiederum um Kennzahlen beispielsweise geht, um KPIs, dann hier aus HR heraus diese Zahlen auch vorab schon zu analysieren, schon da oder dort ein bisschen Schlüsse zu ziehen und mit diesen Informationen die Führungskräfte zu unterstützen. Vielleicht hier auch schon mit einem Augenwinkel ein bisschen Richtung Unternehmensstrategie eine Verbindung zu schaffen und zu sagen, liebe Führungskraft, da habe ich gemerkt, in deinen Kennzahlen bewegt sich dieses und jenes. Da hätten wir den und den Ansatz. Aus der Strategie, aus den Unternehmenszielen kann ich die Verbindung herstellen, dass du dort und dort ansetzen könntest. Beraterisch, nicht besserwisserisch, sondern Consulting.
Ja, genau.
Zweiter Schwerpunkt, die Führungskraft in ihrer Rolle in der Führung selber zu bestärken. Das ist wieder ein bisschen das Bild von vorher mit dem daneben oder dahinter stehen und da oder dort auch wieder coachen, Tipps geben. Wie könntest du in deiner Rolle noch stärker, noch wirksamer sein? Und dritte Geschichte hat für mich was mit Unternehmenskultur zu tun. Ich verstehe HR schon auch als Gestalter und Treiber von Kultur. Und jetzt weniger, indem wir die Unternehmenswerte irgendwo an die Wand pinseln, das ist auch Kernaufgabe, gehört auch dazu, sondern hier glaubhaft und authentisch das zu verkörpern, selber zu leben, Beispiel zu geben und dabei die Führungskräfte mitzunehmen, was wir als Unternehmenskultur empfinden. Vielleicht, wenn es zu allgemein klingt, vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir haben bei uns jetzt im Unternehmen gerade eine neue Mitarbeitenden-App eingeführt, mit der das Unternehmen mit allen Beschäftigten kommuniziert und war ziemliche Herausforderung hier, wie schaffen wir es hier, erstens einmal das Projekt, das viele Unternehmensbereiche betrifft, da arbeitet die IT mit, da arbeitet der Finanzbereich mit, da hat die Kommunikationsabteilung was zu tun, gibt es externe Zulieferer, Dienstleister dazu und ist jetzt per se nichts, wo man auf den ersten Blick sagen würde, HR geht in den Projektlead. Wir haben es trotzdem gemacht und haben aus HR heraus dieses Projekt verantworten dürfen, was eine ziemlich große Nummer und Herausforderung war und haben es gut hingebracht und haben damit aber ein Exempel abgeliefert, wie das Thema bereichsübergreifende Zusammenarbeit funktioniert, wenn man es einfach probiert. Wenn man nicht altes Silo-Denken perpetuiert, indem ich sage, es wird nicht funktionieren und das ist doch ein mehr technisches Projekt, deswegen muss vielleicht die IT das Kommando haben oder es ist eigentlich eine App, ist ein Kommunikationsvehikel, deswegen soll die Kommunikationsabteilung, sondern aus diesen alten Strukturen ein Stück weit rauszugehen und zu sagen, ich habe wiederum Spaß dran, das hat irgendwas mit Love to Lead auch im Projektkontext zu tun. Ja. Deswegen lasst uns das gemeinsam probieren. Und das hat funktioniert und das meine ich auch so ein bisschen mit dem Vorleben von Kultur. In unserer Kultur und in den Zielen steht drinnen, wir müssen vernetzt, bereichsübergreifend, über Bereichsgrenzen hinausdenkend arbeiten. Das Müssen schreibe ich irgendwo auf ein Poster an der Wand hin, aber es zu tun und es auch irgendwo tatsächlich vorzuleben, das ist ein bisschen was mir auch besonders Spaß macht. Und jetzt haben wir hier ein Projekt und anhand dieses Projekts, das zum Glück gut gelungen ist, jetzt zu zeigen, genau das meinen wir und seht ihr, liebe Führungskräfte, so könnte es funktionieren. Deswegen traut euch doch auch hier ein bisschen über die Bereichsgrenzen hinaus die Fühler auszustrecken. Ist auch ein Teil meines Business-Partner-Verständnisses.
Ja, Ja, und das ist halt auch ein Role Model. Ne? Ich habe da so ein Beispiel gegeben. Wir machen das mal, nicht, dass wir uns jetzt hier den Hut aufsetzen, aber wir halten die Klammer, so das Lied, für dieses Projekt. Und das hilft natürlich auch dann bei allen Mitarbeitenden. 5.500 ist ja jetzt nicht wirklich ein kleines Unternehmen, sondern ihr könnt dadurch ganz, ganz viele andere Dinge steuern. Ob das hinterher, weiß ich, so Standard-Lernprojekte sind, könnt ihr darüber steuern. Ach, lass uns ein bisschen Gamification machen, sodass das Engagement der Mitarbeitenden höher wird. Also man kann ja, oder ihr könnt ja dadurch ganz, ganz viel auch neu gestalten. Aber mit dem Thema, macht das doch auch, weil, schau, wir haben es gemacht. Wir waren uns auch nicht sicher vorab. Wir haben euch ins Boot geholt und dadurch ist es jetzt erfolgreich, dass wir eine Mitarbeiter-App
haben. Ganz genau.
Ne?
Und ins Boot holen setzt sich dann weiter fort. Wie unsere große Herausforderung bei dem konkreten Thema war beispielsweise, wie schaffen wir es denn, hier Kolleginnen und Kollegen, die kein Firmendevice haben, dazu zu bringen, sich die Unternehmens-App vielleicht auch aufs private Smartphone runterzuladen. Mhm. Und da gibt es einen ganz guten Hebel, indem wir beispielsweise die Stützung fürs Kantinenessen an die App gekoppelt haben. Mhm. Ja, das ist der sanfte Nachdruck. Aber auf der anderen Seite auch Gamification, Mehrwert für jeden Einzelnen, indem es hier gewisse Services gibt, die ich zwar auf anderem Weg auch bekommen kann, aber viel schneller und viel angenehmer, niederschwelliger über die App. Mhm. Und das ist jetzt wieder ein bisschen sinnbildlich auch fürs HR-Business-Partnering und für das, was wir den Führungskräften vermitteln wollen. Schau doch, was kannst du in deiner Führungsarbeit an Mehrwert für deine Leute liefern? Dann werden sie auch mit noch mehr Freude und noch mehr Begeisterung in der Arbeit unterwegs sein.
Genau, ja. Und dann blicken wir schon fast in die Zukunft. Was glaubst du denn, welche Zukunftskompetenzen braucht es denn für die, wo wir sagen jetzt neue HR? Was ist denn da? Weil ihr habt es gezeigt, es geht. Du sagst, ihr seid eigentlich ein traditionelles Unternehmen. Ihr habt da ja auch so neue Wege eigentlich aufgezeigt.
Also, was braucht wir denn? Freut mich, wenn das so wirkt. Und ja, wir bemühen uns, klar. Mhm. Wir sind sicher kein aller First Mover, was das Thema künstliche Intelligenz betrifft. Uns ist bewusst, dass hier eine Riesentransformation im Gang ist und dass das eine natürlich der größten, wenn nicht die größte Herausforderung der nächsten Monate und Jahre auch in HR sein wird. Mhm. Ich sehe es hier als unsere Hauptfunktion, zum einen hier die gesamte Organisation dabei zu unterstützen, wie kann ich in der Transformation möglichst ohne Kollateralschäden und ohne große Probleme vorankommen. Zum Zweiten aber eine gute Balance, eine gute, auch beim Thema Learning und Development beispielsweise, eine gute Balance zu finden, wie weit ist Human in the Loop nach wie vor notwendig und sinnvoll. Bisschen konkreter vielleicht, was meine ich damit? Die Technologisierung, KI, Digitalisierung schaffen großartige Wege, um Standards zu automatisieren, auch in der Aus- und Weiterbildung.
Ja, klar.
Trainings, die bis vor kurzem noch immer im klassischen Classroom-Setting gemacht wurden, wo ein Trainer, Trainerin vorn steht und 20 Kolleginnen und Kollegen was erklärt, obwohl das wirklich nur Basics sind, das geht alles Richtung E-Learning. Mhm. Zeit- und ortsunabhängig, günstiger, einfacher, effizienter, mehrsprachig, interaktiv und so weiter. Mhm. Das muss man alles so schnell wie möglich abräumen. Um dazu aber Ressourcen zu schaffen, um die Humankapazitäten, die ich habe, dort, wo gute Trainierende, Trainerinnen, Trainer da sind, die dann dort einzusetzen, wo der menschliche Faktor wirklich einen Mehrwert bringt. Mhm. Und da sind wir jetzt auch im Endeffekt wieder beim Thema Führung, beim Thema Loyalität, Kultur, Kommunikation, alle die Faktoren. Da wird die KI zwar auch immer besser, aber da kann sie zum Glück das Menscheln noch nicht ganz ersetzen.
Mhm. Wird sie auch nicht. Da können wir, glaube ich, ganz, ganz sicher sein. Ja, also wenn ich noch einmal auf die Human Impact Days vor 2 Wochen in Stegersbach zurückblicke, dann haben mich 2 Keynotes ganz besonders beeindruckt. Zum einen Benedikt Böhm und Dr. Roman Seliger. Benedikt Böhm als Bergsteiger hat erzählt, wie sie das klassische Expeditionsdenken komplett verändert haben. Früher war eine Besteigung über mehrere Tage geplant, mit Basislagern, viel Ausrüstung, Verpflegung und langen Ruhepausen. Und dann kam die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir das völlig neu denken. Also haben sie begonnen, Touren, die früher 3 oder 4 Tage gedauert haben, in 24 Stunden zu machen. Dafür mussten sie radikal reduzieren. Weniger Gepäck, weniger Ballast, weniger Komfort. Sie haben alles hinterfragt. Was brauchen wir wirklich? Und was machen wir eigentlich nur, weil wir es immer schon so gemacht haben? Gleichzeitig mussten sie körperlich und mental viel besser vorbereitet sein, viel fokussierter trainieren und Entscheidungen schneller treffen. Und sie haben sich als Tandem darauf fokussiert, was sind die Stärken oder auch die Ängste des einen und des anderen, um sich so noch besser auf diese Gesamtstärke auch basieren zu können. Ja, und ich finde, das hat unglaublich viel mit Organisation und Führung zu tun. Auch wir schleppen ja oft Prozesse, Meetings und Strukturen mit uns herum, die irgendwann einmal Sinn gemacht haben. Heute aber eher bremsen. Ja, und dann zum Abschluss, das weißt du auch, da warst du dabei, kam Dr. Roman Seliger mit einem ganz anderen, aber ebenso wichtigen Impuls. Humor, Leichtigkeit und Menschlichkeit nicht zu verlieren. Gerade in einer Zeit, in der draußen so viel Druck, Unsicherheit und Tempo herrscht. Deshalb jetzt noch eine Frage an dich. Wenn du auf HR, Learning and Development und Organisationen schaust, was müssen wir loslassen, was neu lernen oder anders entwickeln, damit wir wirklich zukunftsfähig werden?
Der Humor, jetzt nicht im Sinn von schenkelklopfend, brüllend sich über irgendwelche Dinge zu amüsieren, sondern auch wieder, da ist der Humor ein ähnliches Wort, das vielleicht ein bisschen verwandt mit der Liebe ist, wo man ein zweites Mal drüber nachdenken muss, um es richtig zu verstehen. Und hier aber bei beiden eine positive Grundeinstellung, eine gewisse Leichtigkeit, uns nach wie vor im Joballtag zu erhalten und das auch aus HR heraus zu unterstützen und zu befeuern, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist auch ein bisschen so meine Philosophie. Im Kern soll das, was wir tun und die Menschen rundherum, mit denen wir zu tun haben, mir nicht zwider sein, auf gut Wienerisch gesagt. Und das hat ein bisschen was mit der eigenen Einstellung zu tun, aber schon auch mit den Arbeitsbedingungen, so wie Führungskräfte und letztlich auch HR den Arbeitsalltag gestalten. Das ist sicher für die Zukunft eine der großen Herausforderungen bei all den Effizienzsteigerungen, Automatisierung, Digitalisierung, die notwendig sind. Klar, trotzdem hier den menschlichen Faktor des Menschen ganz bewusst sich auch strategisch auf der Agenda zu behalten. Ja. Das ist mir ein wichtiges Thema. Loslassen, weil du es ansprichst, ja, auch da, ich stolper tagtäglich über Themen, wo ich vielleicht beim ersten und beim zweiten Mal, wenn ich diese Themen abarbeite oder lese, studiere, sie nicht reflektiere, ob wir es wirklich brauchen. Beim dritten Mal dann aber draufkommen, in Wahrheit kräht nach diesem Report kein Hahn mehr. Und trotzdem machen wir ihn so, weil er vielleicht in früheren Jahren Berechtigung hatte oder weil wir es immer schon so gemacht haben und nie jemand irgendwie kritisch hinterfragt hat. Also ja, das Ballast abwerfen und da oder dort schlanker, leaner zu werden, ist sicher auch ein wesentliches Thema. Und dritte, das mir auch wichtig ist, würde ich sagen, ist Purpose ist auch so ein großes Thema, ja. Aber das noch viel verdaulicher formuliert soll heißen, mir ist wichtig, dass in meinem Team jede Person eine Grundidee hat, warum und letztlich mit welchem Ziel machen wir das und hinter dem Ziel, ja, kann ich auch stehen. Und das noch viel mehr bei all der Beschleunigung, die wir haben, immer auch auf der Agenda mitzuhaben, den Leuten zu erklären oder mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, warum und wozu gehen wir eigentlich jeden Tag hier herein.
Genau.
Ist für mich wichtiger denn je. Und das geht leider da oder dort immer mehr verloren, weil man einfach so im Hamsterrad drinnen ist. Und aber sich hier ein Stück weit immer wieder rauszunehmen und zu sagen, reden wir mal gemeinsam drüber, ob dieses Projekt und dieses Unternehmensziel und die Strategie von allen verstanden ist und wir da im Kern auch dahinter stehen.
Ja. Lukas, unsere Zeit, die ist wie verflogen. Das ist wahnsinnig spannend, was du erzählst. Aber jetzt haben wir Liebe angeschaut, wir haben uns Humor angeschaut. Ich würde gerne noch mal Freude bei dir hinterfragen oder nicht hinterfragen. Mhm. Einfach sagen, was macht dir morgens richtig Freude, aus dem Bett zu hüpfen? Also, ja, du hast ja viel um die Ohren, bewegst viel. Woran hast du richtig Freude?
Also kurzfristig, wenn ich in der Früh und das Bett denke, dann ist es tatsächlich unser Zwergdackel, wenn sie mich aufweckt und sagt, jetzt ist Zeit zum Aufstehen. Weil das schon so das erste Lächeln ins Gesicht zaubert.
Ja.
Aber natürlich ist es dann auch Freude zu wissen, ich komme ja, an einem Arbeitstag, ich komme hier in ein Umfeld, in dem ich mich grundsätzlich wohlfühle, mhm. in dem ich überzeugt bin, ich kann da auch was beitragen. Mhm. Ich komme hier nicht nur, schon auch, aber nicht nur des Geldes wegen her und sehe da einen Sinn drin. Und ja, es gibt eine Befriedigung, da oder dort Themen positiv abzuschließen und dann auch ein Stück weit wieder abschalten zu können und zu sagen, jetzt haben wir das erledigt, da bin ich jetzt stolz drauf, da freue ich mich mit allen, die mitgeholfen haben drüber. Gibt mir dann auch wieder ein bisschen Luft, mich wieder anderer Themen anzunehmen. Also dieses Anspannung und Entspannung ist was, das mir auch wichtig ist und tatsächlich Freude gibt. Ja.
Sehr schön. Ja, du, danke, lieber Lukas, für deine Klarheit, für auch das, was du mit uns geteilt hast, für deine Haltung und auch für ja, den Blick hinter deine Kulissen, hinter eure Kulissen. Und jetzt für alle, die bisher uns gefolgt sind, auch ein großes Dankeschön an euch. Und wenn ihr Lust habt, mit dem Lukas in Kontakt zu kommen oder nochmal das Thema zu vertiefen, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und Lukas ist sicherlich sehr, sehr aufgeschlossen für all die Fragen, die noch kommen, sodass ihr das möglicherweise für euch selber auch umsetzen könnt. Lukas, nochmal ein großes Dankeschön an dich. Und ja, ich habe mich total gefreut, dass wir uns da in Stegersbach über den Weg gelaufen sind.
Danke dir, liebe Barbara. Hat mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung und das tolle Gespräch. Du hast recht, wir könnten wahrscheinlich noch 1, 2, 3 Stunden weiter plaudern. Tun wir auch, aber dann bei geschlossenem Mikro.
Genau. Oder wir machen uns einen neuen Podcast aus und lasst euch überraschen, was dann eventuell als Thema kommt. Ja.
Alles Liebe. Danke.
Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.